im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa.
Dann lass uns heute in der Episode mal über das sprechen, was letztendlich durch irgendeine Situation fast jedem Hundehalter passieren kann. Man ist mit dem Hund unterwegs und es kommt zu einem Beißvorfall. Und jetzt nehmen wir mal an, es ist passiert. Was kommt denn da als Halter auf mich zu oder was kann passieren?
Das ist ein sehr gutes Thema. Also es können tatsächlich verschiedene Sachen passieren und das hängt letztlich davon ab, auch was es genau für eine Situation war. Insbesondere, ob ein Hund gebissen wurde oder ob auch ein Mensch gebissen wurde. Das erkläre ich gerne. Also es gibt tatsächlich so, ich sage mal ganz grob, drei Komponenten, die da im Raum stehen. Das erste, was passieren könnte, ist mal wieder eine Behördenthematik. Und zwar gibt es in Deutschland, in jedem Bundesland, ein unterschiedliches Landesrecht zum Thema gefährliche Hunde. Das ist ja zum Beispiel das Landeshundegesetz in Rheinland-Pfalz. Wir haben das niedersächsische Hundegesetz in Niedersachsen und so weiter. Und da hat jedes Bundesland die Möglichkeit, eigene Regelungen zu treffen. Was denn ist, wenn ein gefährlicher Hund da ist? Und das kommt unter anderem zum Tragen, wenn ein Hund eben gebissen hat oder wenn es zu einem Vorfall gekommen ist, sage ich mal allgemein. Und das ist jetzt anders als das, was wir in den letzten Folgen hatten, da haben wir ja über das Tierschutzgesetz gesprochen. Das ist ein Bundesgesetz, das ist in jedem Bundesland gleich. Und die Landeshundegesetze, das ist aber etwas, das ist auf Länderebene geregelt. Und deswegen haben wir da in Deutschland, in jedem Bundesland eben ein unterschiedliches Gesetz. Und danach richtet sich dann quasi, was passieren kann, wenn ein Hund gebissen hat oder generell, wenn es einen Vorfall mit einem Hund gegeben hat. Das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie, der Hund kann als gefährlicher Hund eingestuft werden, es kann ein Leinenzwang verhängt werden, es kann ein Maulkorbzwang verhängt werden, es kann eine Haltungsuntersagung zum Beispiel angeordnet werden. Und eine ganz wichtige Thematik ist, in manchen Bundesländern braucht man, wenn der eigene Hund als gefährlicher Hund eingestuft ist, eine sogenannte Halteerlaubnis, um den noch halten zu dürfen. Und darüber hinaus, jetzt mal losgelöst von dieser behördlichen Thematik, da können wir gerne mal ausführlicher drüber sprechen, aber es können dann noch weitere Dinge im Raum stehen. Zum Beispiel könnte eine zivilrechtliche Angelegenheit entstehen, nämlich wenn jemand zum Beispiel Tierarztkosten als Schadensersatz geltend macht oder wenn die eigene Kleidung kaputt gegangen ist als Schadensersatz. Vielleicht, wenn ein Mensch gebissen wurde, auch ein Schmerzensgeld. Und wenn ein Mensch gebissen wurde, kann es tatsächlich auch sein, dass ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Gang gesetzt wird.
Jetzt mag ich gerade noch auf einen Eingangssatz von dir nochmal zurückkommen, weil du hast jetzt gerade gesagt, wenn ein Mensch gebissen worden ist, ist es ein Unterschied, ob das Tier verletzt wurde oder der Mensch? Hat das andere Konsequenzen?
Insofern schon, weil im Strafrecht ist nur quasi ja der Biss am Menschen strafrechtlich relevant. Wir haben da keinen Straftatbestand, wenn ein Tier gebissen wurde, weil die Körperverletzung, die kann nur zulasten eines Menschen begangen werden und die Sachbeschädigung, was da halt höchstens in Frage käme, die kann man nur vorsätzlich begehen. Also eine fahrlässige Sachbeschädigung ist nicht strafbar und deswegen haben wir diese strafrechtlichen Ermittlungsverfahren immer nur, wenn ein Mensch gebissen wurde oder verletzt wurde.
Dann schauen wir auf diese Situation. Ein Mensch wurde verletzt. Ich habe jetzt ganz viele Dinge gehört, was alles passieren kann. Schadensersatz, Auflagen, Schmerzensgeld und wahrscheinlich mit das Heftigste ist dann, wenn es sogar zu einem Strafverfahren kommt.
Ja, tatsächlich ist das Strafverfahren meistens das, was für die Hundehalter belastendsten empfunden wird. Für uns in der Praxis sind das aber tatsächlich die Verfahren, die meistens am besten zu handeln sind. Weil gerade wenn ich einen Hund habe, mit dem es noch keinen Vorfall gegeben hat, wo der Halter mitunter nicht damit rechnen musste, weil das ein gut sozialisierter Hund ist, der immer verträglich war, dann ist der Vorwurf, der dem Menschen gemacht werden kann, also ob den Menschen eine Fahrlässigkeit an diesem Vorfall trifft, oftmals vom Tisch zu bekommen. Und das ist tatsächlich, ich würde sagen, in 98% der Fällen bei uns auch der Fall gewesen, dass man das außergerichtlich vom Tisch bekommen hat und das Verfahren eingestellt wird. Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, wo der Halter weiß, der neigt zum Beißen oder der ist nicht so ohne, es hat vielleicht schon mal einen Vorfall gegeben, dann ist es natürlich was anderes, aber das ist tatsächlich relativ selten. Und letztlich meine ich, dass die Verfahren, die in der Praxis wirklich am belastendsten sind, diese Thematik mit der Einstufung als gefährlicher Hund ist. Weil In manchen Gebieten muss man für gefährliche Hunde auch eine höhere Hundesteuer zahlen zum Beispiel. Aber auch die Thematik zum Beispiel Leinen- und Maulkorbzwang. Wenn ich meinen Hund mit Leine und Maulkorb führen muss, oftmals eine kurze Leine, ich habe vielleicht einen jungen Hund, dann kriege ich den ja gar nicht so richtig ausgelastet. Und viele haben damit, sage ich mal, das größte Problem.
Wenn aber so eine Auflage im Raum ist, dann habe ich auch gar keine Wahl. Das heißt, wenn ich mit meinem Hund im öffentlichen Raum bin, dann muss ich mich daran halten.
Wenn das irgendwann mal bestandskräftig ist, dann ja. Jetzt ist es aber natürlich so, wie bei jedem anderen behördlichen Verfahren, in der Regel wird man erstmal angehört. Man bekommt dann ein Schreiben von der Behörde. Je nach Bundesland ist es das Veterinäramt oder das Ordnungsamt. Und die fragen dann erstmal, wie ist denn der Sachverhalt aus deiner Sicht gewesen, Tierhalter? Vielleicht gibt es schon eine Erstmaßnahme. Aber dann prüfen die erstmal den Sachverhalt, hören einen an und dann entscheiden sie, erlassen wir eine Verfügung oder nicht. Und die ist natürlich auch nochmal rechtsmittelfähig. Sprich, ich kann Widerspruch oder Klage einreichen und mich versuchen, dagegen zu wehren. Das heißt, ich kann die Situation schildern, ich kann darlegen, dass es vielleicht ein Beißen nicht ohne begründeten Anlass war. Nicht jeder Fall ist da ja ganz klar. Ganz oft habe ich vielleicht auch eine Rangelei zwischen Hunden oder eine Situation, wo mehrere Hunde dran beteiligt sind, wo es gar nicht so glasklar ist, welcher Hund da dran schuld ist, welcher Hund hat Maßnahmen verdient, sage ich jetzt mal, aufgrund seines Verhaltens. Und da kann man schon versuchen, was dran zu machen. Und wir raten tatsächlich auch immer dazu, eine Stellungnahme abzugeben. Wir holen uns die Akteneinsicht, wie eigentlich immer, das habe ich ja jetzt schon öfter erzählt im Podcast, um zu sehen, was liegt der Behörde denn überhaupt vor? Was hat denn vielleicht der andere Hundehalter geschildert? Was haben denn etwaige Zeugen schon geschildert? Und dann geben wir eine Stellungnahme ab, weil Hintergrund ist, selbst wenn wir diese Einstufung als gefährlicher Hund oder die Auflagen nicht final vom Tisch bekommen, der Hund ist ja vielleicht nochmal, es kann ja immer mal nochmal zu einer Situation kommen im Leben des Hundes. Und wenn man dann irgendwas unkommentiert gelassen hat, dann ist es halt eben einfach so in der Behördenakte. Und für weitere Vorfälle würde es dann einfach so herangezogen und unterstellt. Und wenn dann die Situation aber anders war, als sie die Behörde wiedergibt, und das würde ich tatsächlich sagen, ist in fast allen Fällen so, dass meine Mandanten mir sagen, nee, das stimmt so nicht, es ist ein bisschen anders gewesen. Und deswegen raten wir schon immer dazu, es nicht einfach so hinzunehmen oder zumindest eine Stellungnahme abzugeben, falls nochmal was sein sollte. Aber es ist schon auch so, dass man Verfahren hat, wo man durchaus da Anpack hat und mit Schilderung der Situation das entsprechend vom Tisch bekommt.
Jetzt höre ich Landesrecht und jetzt fallen mir noch ganz knifflige Dinge ein. Was passiert denn, wenn ich einen Beißvorfall in einem Bundesland habe, in dem ich gar nicht lebe? Es lädt so ein bisschen ein, weil Landesrecht, das heißt, wenn ich in irgendeiner Region wohne, überschreite täglich Landesgrenzen. Was betrifft mich denn dann?
Natürlich handelt die Behörde grundsätzlich, die für dich als Hundehalter zuständig ist. Es ist aber tatsächlich nicht so 100% in Einsatz, sage ich mal, zu beantworten, weil stell dir vor, zum Beispiel könntest du ja auch längere Zeit dich irgendwo aufhalten. Dann wird geschaut, ist der Hund da zu Besuch? Ist da vielleicht eine Mithaltung gegeben? Dann muss man schauen, welche Behörde ist zuständig. Ich hatte letztens einen Fall, da hat der Hund im Zuständigkeitsbereich von Behörde A gelebt, war aber gemeldet in Gemeinde B und letztlich sind die sich bis heute nicht einig geworden, wer denn da jetzt eine Verfügung erlässt. Also das ist in der Praxis tatsächlich sehr, sehr knifflig. In der Regel ist es und macht es die Behörde, wo der Hund eben gehalten wird. Ja.
Okay, aber natürlich, Landesrecht bringt natürlich diese Probleme logischerweise mit sich, ne?
Natürlich ist ja dann auch so, wenn ich zum Beispiel umziehe mit einem Hund, der hat in Bundesland A bei Gemeinde B eine Auflage bekommen, ist als gefährlich eingestuft. Was passiert denn, wenn ich umziehe in ein anderes Bundesland zum Beispiel? Na, das ist was, das hat man in der Praxis nicht selten. Und es ist so, die Gefährlichkeitseinstufung, wir sagen immer, die haftet dem Hund an, sage ich mal. Also es hilft nicht einfach in ein anderes Bundesland zu ziehen und dann ist das alles verpufft, sondern tatsächlich kann es dann schon auch sein, dass die Behörden sich untereinander informieren. Ne? Und man muss dann auch aufpassen, dadurch, dass die Landesgesetzgebung da unterschiedliche Anforderungen hat. Das ist natürlich auch im Bereich der Listenhunde ein Thema. Muss ich da mich dann nach dem Landesrecht orientieren? Brauche ich eine Haltererlaubnis und so weiter? Ja, was tatsächlich dieser Flickenteppich, sage ich mal, bezüglich dieser Landesgesetzgebung bedeutet, man muss diese Gesetze dann genau auf dem Schirm haben. Es gibt zum Beispiel, wenn ich einen Leinen- und Maulkorbzwang habe, auch die Möglichkeit, einen Wesenstest zu machen und den wieder aufheben zu lassen, solche Geschichten. Was eine ganz wichtige Thematik ist, ist, finde ich, das Prozedere ist oftmals ein anderes. Also in vielen Bundesländern wird man als Halter dann zum Sachverhalt befragt, was ist passiert, und dann schaut die Behörde sich vielleicht erstmal den Hund an. Da kommt dann entweder ein Amtstierarzt, der den Hund anschaut, oder die Polizeihundestaffel, je nachdem, wer da zuständig ist. Und das ist aber nicht in jedem Bundesland so. Zum Beispiel in Niedersachsen wird nach Aktenlage entschieden. Das heißt, die gucken sich gar nicht den konkreten Hund an, ist der gefährlich, sondern wenn der quasi gebissen hat und das ist nicht wegzudiskutieren, dann wird er eingestuft, Punkt. Und da braucht man dann auch nicht groß, ja, ich sag mal, irgendwelche Verfahren zu führen, weil der Sachverhalt, der steht dann fest. Man muss es sich natürlich angucken, aber Niedersachsen ist da zum Beispiel ganz, ganz besonders problematisch, was das angeht.
Das heißt aber, wenn ich weiß, mein Hund ist vielleicht betroffen von Gesetzgebung und ich ziehe um oder ich bewege mich in mehreren Bundesländern, ist es tatsächlich hilfreich, sich alle Regeln zumindest mal anzuschauen.
Genau, also da lohnt sich auf jeden Fall der Blick in die gesetzlichen Regelungen. Aber wenn da Unsicherheiten bestehen, ich habe das ja auch schon häufiger gesagt, dann finde ich, lohnt es sich immer oder ist es ratsam, sich bei der dann neu zuständigen Behörde zu erkundigen und eine Auskunft darüber einzuholen, ob da seitens des Hundehalters Handlungsbedarf besteht.
Das war Tier im Recht. Der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.